Meine vier Leben. Mit 90 schleppte mich mein damaliger Freund Ernstl Haas zu einer Wahrsagerin. Das war für damalige Zeiten nicht weiter ungewöhnlich. Mein Vater zum Beispiel war besessen von solchen Orakeln. Wenn die Zukunft unsicher ist, hält man sich offenbar an den absurdesten Rettungsseilen fest. Die Dame war in eingeweihten Kreisen durchaus bekannt und angesehen. Was sie sagte, hatte Gewicht und wurde natürlich geglaubt. Die Prophezeiung fand unter kuriosen Umständen statt. Der Raum, in dem sie saß, war voll mit Leuten und ich sah nicht zu ihr hin. Ich sah überhaupt nicht zu ihr. Ich habe nie dieses Gesicht gesehen von dieser Frau. Ernstl sagt, rufe doch zu, vielleicht nimmt sie dich wahr. Ich rief mein Geburtsdatum und obwohl sie mich ebenfalls nicht sah, nahm sie mich dran. Sie kam zum überaus praktischen Schluss, mein jetziges Leben sei einfach meine Erfüllung. Die Schule des Lebens liege hinter mir und würde ich eines Tages mein aktuelles Dasein beenden, müsse ich nicht noch ein zweites oder ein drittes Mal zur Welt kommen, sondern dürfte eingehen in die ewigen Jagdgründe. Die zauberte mir meine drei bisherigen Leben vor und merkwürdigerweise haben alle in irgendeiner Form einen Bezug zu meinem aktuellen Dasein. In meinem ersten Leben war ich die Tochter eines Kaufmanns in der Zeit der Renaissance. Der Kaufmann war ungeheuer reich und wollte, dass ich einen ehrenwerten Beruf erlerne. Aber ich war wie üblich dagegen und stattdessen lieber im Theater. Danach wurde ich so etwas wie eine wunderbare Inspiration, die von allen geliebt wurde. Das Theater ist heute für mich Inspiration und Therapie in einem. In meinem zweiten Leben war ich blind. Durch einen Arzt bekam ich mit 14 Jahren das Augenlicht wieder zurück. Heute sehe ich im Dunkeln immer noch klar, was vor allem hinter der Bühne sehr hilfreich sein kann, wo es manchmal stockdunkel ist und Kollegen wie blind hin und her tapsen. Mein drittes Erdendasein verbrachte ich in Ungarn, hatte zwei Söhne und ritt leidenschaftlich, was ich als Kind und Jugendliche ebenso gern tat. Jetzt Erfüllung. Also wenn es stimmt, ist es wunderbar. Ich persönlich finde, vier Leben sind nicht gerade viel, um das Nirvana oder sonst einen Platz zu erreichen, von dem man sich absolut Ruhe verspricht. Ich empfinde mein hiesiges Leben als Erfüllung. Manchmal ja, manchmal nein. Ich für meinen Teil wäre auf jeden Fall froh, müsste ich kein Karma mehr erleben. Es gab noch eine zweite Wahrsagerin, ihr Name war Zugriegel. Als ich noch ein Butzerl war, sagte sie zu meinem Vater, ihre Tochter wird Künstlerin, da können sie machen, was sie wollen. Und weil der Papa auf die Zugriegel schwor, meinte er fortan, dass ich Künstlerin oder falls der unwahrscheinliche Fall eintreten würde und das doch nicht gab, zumindest Lehrerin werden sollte. Er schickte mich in Wien in die Krausschule, benannt nach ihrem Gründer, dem Schauspieler Helmut Krauss. Die Schule heute in der Weiburggasse im ersten Bezirk befand sich damals schräg vis-à-vis der Oper. Berühmte Absolventen waren Oskar Werner, Aglaia Schmidt und Karl-Heinz Böhm. An eine große Karriere glaubte mein Vater nicht. Er hoffte vielmehr, ich werde dort stehen, gehen und sprechen lernen und die Schule würde mich aus meinem Gammlerleben herausholen. Schaut mehr dabei heraus? Gut, wenn nicht, dann könnte ich immer noch Lehrerin werden. Ich trug ein paar Gedichte vor, Krauss nahm mich sofort, ich war 15 und somit die Jüngste. 1943 gab es in der Krauss-Schule einen Fragmentabend. Dabei sah mich Hans Olden. Ich gefiel ihm und er verschaffte mir mein Debüt im Wiener Renaissance-Theater. Das Stück hieß »Das kleine Dreieck«. Nebenbei ging ich noch in dieses Knödelgymnasium, denn ich sollte ja die Option auf Lehrerin haben. Daraus wurde vorerst nichts. Bis September 1953 war die Wiener Innenstadt internationale Zone. Ich konnte mit den Russen besser als mit den Amis. Das war allerdings Zufall, denn die Leute hatten große Angst vor ihnen. Um die Jungen zu schützen, wollten die Älteren uns in den Keller einsperren. Spitzenidee! Wenn uns die Russen dort gefunden hätten, hätten sie mich und die anderen geholt und wir wären wie viele andere in der Straße garantiert vergewaltigt worden oder schon im Keller. Also in den Keller ging ich also nicht. Meine Eltern brachten mich zu einem Bekannten im Hochhaus in der Herrengasse. Sie wohnte im 8. Stock und hatte ein kleines Zimmer für mich. Um vom zweiten in den ersten Bezirk zu kommen, durfte man möglichst nicht als junge Frau erkannt werden. Deshalb verkleideten sie mich, gaben mir alte Kleider, damit ich aussah wie eine 70-Jährige. Wer genauer hinschaute, hätte natürlich schon gemerkt, dass ich ein junges Mädel war. Ich schaffte den Umzug unbeschadet. Es war allerhöchste Zeit. Am Morgen bekam meine Mutter Besuch von einem russischen Offizier. Er hatte wohl eine Vorliebe für Musik und befahl ihr, sie sollte sich ans Klavier setzen und Wiener Walzer spielen. Mein Vater und ich standen daneben und schauten zu. Am Abend kam er wieder und suchte mich, vermutlich um mich zu vergewaltigen, aber ich war schon weg, im Hochhaus. Diese Bekannte pflegte ziemlich enge Kontakte zu den russischen Offizieren. Sie kamen zu ihr, brachten Essen mit und zoffen die ganze Nacht. Und ich, immer dabei, meinen ersten Walzer tanzte ich mit einem Russen. Die Offiziere waren im Großen und Ganzen okay. »Was bist du?« fragten sie mich. »Artiska«, antwortete ich. »Artiska«, riefen sie und jubelten. Einer hob mich hoch, schupfte mich in die Luft und fing mich wieder auf. Er war völlig aus dem Häuschen und kriegte sich gar nicht mehr ein. Als es mir zu toll wurde, lief ich in die Küche, holte einen Kochlöffel und klopfte ihm auf den Kopf. »Lass das jetzt!« Da lachte er noch mehr. »Artiska«, sie liebten mich, diese Trunkenbolde, die erst gefährlich wurden, wenn sie wirklich zu viel hatten. Und das konnte dauern. Zu dem Zeitpunkt lag ich meist schon im Bett und hörte sie rufen, »Wo ist Fräulein?« Dann wusste ich, jetzt heißt es aufpassen. Ich kletterte vom 8. Stock durch ein Gangfenster und versteckte mich, sonst hätten sie mich gepackt. Aber abgesehen davon waren sie sehr lustig. 1944 trat ich zur Abschlussprüfung bei Kraus an und auch dort wäre ich fast durchgefallen, weil ich die Kommission nicht mit Heil Hitler begrüßt habe. Kraus erzählte mir danach, wie sehr er sich für mich eingesetzt habe, indem er den Prüfern erklärt habe, ich hätte sicher aus Aufregung den Hitlergruß vergessen. Naja, so kam ich schließlich durch. Diese Angelegenheit wurde für Kraus später wichtig. Nach dem Krieg hoffte jeder, unter der Nazizeit etwas getan zu haben, das sich jetzt vielleicht positiv auswirken könnte. Kraus selbst war Nationalsozialist, nichts Besonderes, ein Mitläufer wie viele. Ich half ihm, als seine Vergangenheit ihn längst eingeholt hatte. Mein Vater steckte mich nach dem Krieg in einen Arme-Offiziersclub, in dem ich kellnern sollte. Für mich war das okay, denn die Armes dort waren in Ordnung. Der Offiziersclub war in einer Seitengasse der Kolingasse. Schräg vis-à-vis gab es ein kleines Theater, das Theater in der Kolingasse. Zu der Zeit war ich mit Helmut Qualtinger schon dick befreundet. Ich trat auf, ich machte Lesungen, ich stand am Fenster und warf Helmut Pfannkuchen hinüber und er und Ernstl fingen sie auf. Ja, es ging sich genau aus. Über den Offiziersclub kam er zu den viersprachigen Identitätsausweisen, mit denen man über die Demarkationslinie nach Enns in den Westen konnte. Später überquerte ich die Sperre einmal im Kofferraum. Ich quetschte mich hinein. Damals war ich noch nicht klaustrophobisch und so ging das. Ich wollte reisen, die Welt sehen, Menschen kennenlernen, das war mir enorm wichtig. Dieses Mal, es war 46, verschaffte ich mir Ausweis und Mitfahrgelegenheit in einem Lastwagen voller Army-Soldaten. Der Fahrer war ein grauenhafter Typ, ein fürchterlicher Primitivling, der kaum ein Wort sprach, doch ich fühlte mich sicher mit meinem Ausweis und all den Soldaten. Aber es wurde eine grausige Geschichte. Dieser Mensch brauste mitten durch Salzburg, das zur amerikanischen Besatzungszone gehörte. Dort mussten die Soldaten in die Kaserne. Als wir die Stadt hinter uns ließen, war es stockfinster. Es gab keine Häuser, kein Mensch war unterwegs, um uns herum nur Wald und ich rechnete mit dem Schlimmsten. Schließlich landeten wir mitten in der Nacht in Hellbrunn. In der Ferne brannte ein Licht, dort fuhren wir hin. Wir kamen in einem Lager voller amerikanischer Soldaten an, die in einem Haus untergebracht waren. Sie sprachen einen furchtbaren Slang, von dem ich kein Wort verstand. Es gab einen Offizier, den ich sogleich um Hilfe bat, aber dem war leider herzlich alles egal. Der Lastwagenfahrer packte mich und schmiss mich in eine dieser Baracken. Es folgten 1,5 Stunden Kampf. Ich schlug ihn, trat ihn, auch dorthin, wo man Männer hintritt, aber es nützte nichts. What's the matter with you? Brüllte der Kerl. Ich verpasste mir eine Ohrfeige und ich musste mich auf ein Feldbett legen, zusammengekaut wie ein Hund. Am nächsten Tag fuhr er mich nach Salzburg, ohne ein Wort zu sagen. Er war offensichtlich persönlich beleidigt, weil ich nicht mit ihm freiwillig schlafen wollte. Freiwillig? Das muss man sich vorstellen. Man ging damals zu amerikanischen Partys, die alle im Hotel Regina in Wien stattfanden und ganz merkwürdig waren. Ich hatte immer das Gefühl, Army-Offiziere sind alle durch den Krieg beschädigt, was eigenartig war, denn sie waren von all den Alliierten am geschütztesten und am wenigsten den Kämpfen ausgesetzt. Ich empfand viele von ihnen ziemlich wirr im Kopf, vor allem wenn sie Alkohol getrunken hatten. Nach einer dieser Partys ergab es sich, dass einer der Offiziere mich heimbringen wollte. Allein zu gehen war gefährlich und so sagte ich ja. Im Auto wurde er zudringlich und als ich mich wehrte, verpasste er mir einen Tritt in den Hintern, sodass ich aus dem Auto fiel. Ich ging den Amis schon nach der Salzburger Geschichte möglichst aus dem Weg, aber jetzt miete ich auch die Partys. Die Russen waren da anders. Mir zeigte einmal einer, wie ein Russe vergewaltigt. So schnell konntest du gar nicht schauen, dass deine Hände und Beine auseinander waren und er über dir war. Und schon war es soweit. Ich bin froh, dass der Arme in Salzburg es nicht auf die russische Art gemacht hat. Aber sein Verhalten kann ich bis heute nicht verstehen. Die Abneigung, die ich in der Zeit entwickelte, hatte später Folgen für meine Karriere. Glaube ich. Peter Preses, Autor von Der Pokerer, sagte nach dem Krieg, als ich erst Erfolge im Film hatte, Ernie, du musst nach Amerika, so wie du ausschaust, du machst dort Karriere. Es war die Zeit der Audrey Hepburn, ich wurde immer wieder mit ihr verglichen. Aber ich konnte nicht weg, weil mir die Amis einfach suspekt waren. Erst 1981, als ich das erste Mal in New York war und auf den Hudson River schaute, damals mit Peter Patzak für die Weltmaschine, dachte ich mir, es wäre die Stadt gewesen, die mir gefallen hätte, sehr gefallen. Aber wahrscheinlich hätte ich vieles nicht überlebt und wäre heute schon längst tot. Aber jetzt war ich erstmal in Salzburg. Dass ich die Stadt erreichen würde, hatte ich schon nicht mehr geglaubt. Der Ernstl hatte keinen Schein, aber er schaffte es ebenfalls. In Enns hiefte er sich auf das Dach der Straßenbahn und kam so in den amerikanischen Sektor. Ich hatte gehört, dass es in Salzburg Wurst und Käse geben soll, was stimmte, aber zu meiner großen Enttäuschung gab es kein Brot. Ich erinnere mich, wie verzagt ich war, weil ich lieber Brot gehabt hätte als Wurst. Als ich in der Salzach spazieren ging, stieß ich zufällig auf Helmut Kraus, meinem Lehrer, dem ich noch einen Gefallen schuldete. Er war verzweifelt. Es tut mir alles so leid. Ich war ja gar nicht so ein Nazi, jammerte er und hörte gar nicht mehr auf. Er sei ohne Engagement, keiner würde ihn mehr nehmen. Ernie, kannst du nicht dem Raul Aslan ansprechen und ihm sagen, dass ich gerne wieder an die Burg kommen würde? Bitte, Ernie, hilf mir. Dass er mich zurückholt, fleht er mich an. Im Übrigen habe er mir damals auch geholfen, fügte er rasch hinzu. Aber Aslan? Die Burgtheaterlegende, den großen Aslan, zu dieser Zeit Direktor der Burg im Ronacher, den sollte ich ansprechen, einfach so? Mein Gott, Herr Kraus, wie stellen Sie sich das vor? Wie soll ich Ihnen das machen? Jetzt war ich verzweifelt. Aber Kraus hatte bereits einen Plan. Der Aslan geht jeden Morgen über die Herrengasse ins Burgtheater. Da fragst du ihn? Na gut. Ich fasste mir ein Herz und ging, als ich wieder in Wien war, des Morgens in die Herrengasse. Aslan kam. Ich hielt meinen Vortrag. Der Kraus möchte so gern zurück an die Burg. Es geht ihm so schlecht und überhaupt, bitte, Herr Direktor, haben Sie ein Einsehen. Aslan hörte sich alles an, aber während ich redete und redete, wurde er sichtlich unruhiger, bis er plötzlich mit seiner irrsinnig lauten Stimme losdonnerte. Ja, was kann denn ich dafür, dass er ein Nazi war? Seine Worte hallten durch die ganze Herrengasse und man konnte sofort erkennen, wie alle, die dort gingen, in der Sekunde kleiner wurden. Sie zuckten zusammen, weil sich jeder einzelne von ihnen angesprochen fühlte. Rundherum nur Nazis, die nie welche gewesen sein wollten. Aslan holte Kraus schließlich zurück an die Burg, so wäscht eine Hand die andere. Das bekam ich schon als Jugendliche spitz.